Rainer, lies mal vor. Die schwarze Spinne, Teil 5. Da geschah es, dass wiederum eine Frau ein Kind erwartete. Diesmal war die Angst nicht groß, die Leute wohlgemut. Sobald sie zu rechter Zeit für den Priester sorgten, meinten sie, des Grünen spotten zu können. Nur Christine war es nicht so. Je näher der Tag der Geburt kam, desto schrecklicher ward der Brand auf ihrer Wange. Desto mächtiger dehnte der schwarze Punkt sich aus. Deutliche Beine streckte er von sich aus. Kurze Haare trieb er empor. Glänzende Punkte und Streifen erschienen auf seinem Rücken. Und zum Kopf ward der Höcker. Und glänzend und giftig blitzte es aus demselben wie aus zwei Augen hervor. Laut auf schrien alle, wenn sie die giftige Kreuzspinne sahen auf Christines Gesicht, und voll Angst und Grauen flohen sie, wenn sie sie sahen, wie sie fest saß im Gesicht und aus demselben herausgewachsen. Allerlei redeten die Leute, der eine riet dies, der andere ein anderes, aber alle mochten Christine gönnen, was es auch sein mochte, und alle wichen ihr aus und flohen sie, wo es nur möglich war. Je mehr die Leute flohen, desto mehr trieb es Christine ihnen nach. Sie fuhr von Haus zu Haus. Sie fühlte wohl, der Teufel mahne sie an das verheißene Kind. Und um das Opfer den Leuten einzureden mit unumwundenen Worten, fuhr sie ihnen nach in Höllenangst. Aber das kümmerte die anderen wenig. Was Christine peinigte, tat ihnen nicht weh. Was sie litt, hatte ihrer Meinung nach sie verschuldet. Und wenn sie ihr nicht mehr entrinnen konnten, so sagten sie zu ihr,
»Da, sieh du zu, keiner hat ein Kind verheißen, drum gibt auch keiner eins.«
Mit wütender Rede setzte sie dem eigenen Mann zu. Dieser floh wie die anderen, und wenn er nicht mehr fliehen konnte, so sprach er Christine kaltblütig zu, »Das werde schon bessern, das sei ein Mahlzeichen, wie gar viele Menschen deren hätten. Wenn es einmal ausgewachsen sei, so höre der Schmerz auf, und leicht sei es dann abzubinden.« Unterdessen aber hörte der Schmerz nicht auf. Jedes Bein war ein Höllenbrand, der Spinneleib die Hölle selbst. Und als der Frau erwartete Stunde kam, da war es Christine, als umwalle sie ein Feuermeer, als wühlten feurige Messer in ihrem Mark, als führen feurige Wirbelwinde durch ihr Gehirn. Die Spinne aber schwoll an, bäumte sich auf, und zwischen den kurzen Borsten hervor quollen giftig ihre Augen. Als Christine in ihrer glühenden Pein nirgends Teilnahme, die Kreisende wohlbewacht fand, da stürzte sie einer Wirbelsinnigen gleich den Weg entlang, den der Priester kommen musste. Raschen Schrittes kam derselbe der Halde entlang, begleitet vom handfesten Küster. Die heiße Sonne und der steile Weg hemmten die Schritte nicht, denn es galt, eine Seele zu retten, ein unendlich Unglück zu wenden, und vom entfernten Kranken kommend, bangte dem Priester vor schrecklicher Säumnis. Verzweifelt warf sich Christine sich ihm in den Weg, umfasste seine Knie, bat um Lösung aus ihrer Hölle, um das Opfer des Kindes, das noch kein Leben kenne. Und die Spinne schwoll noch höher auf, funkelte schrecklich schwarz in Christines rot angelaufenem Gesicht, und mit grässlichen Blicken glotzte sie nach des Priesters heiligen Geräten und Zeichen. Dieser aber schob Christine rasch zur Seite und schlug das heilige Zeichen. Er sah da den Feind wohl, aber er ließ den Kampf, um eine Seele zu retten. Christine aber fuhr auf, stürmte ihm nach und versuchte das Äußerste. Doch des Küsters starke Hand hielt die wütende Frau vom Priester ab. Und zur Zeit noch konnte er das Haus schützen, in geweihte Hände das Kind empfangen und in die Hände dessen legen, den die Hölle nie überwältigt. Draußen hatte unterdessen Christine einen schrecklichen Kampf gekämpft. Sie wollte das Kind ungetauft in ihre Hände, wollte hinein ins Haus, aber starke Männer wehrten es. Windstöße stießen an das Haus, der fahle Blitz umzingelte es, aber die Hand des Herrn war über ihm. Es wurde das Kind getauft. und Christine umkreiste vergeblich und machtlos das Haus. Von immer wilderer Höllenqual ergriffen, stieß sie Töne aus, die nicht Tönen glichen aus einer Menschenbrust. Das Vieh schlotterte in den Ställen und riss von den Stricken. Die Eichen im Wald rauschten auf, sich entsetzend. Im Haus begann der Jubel über den neuen Sieg, des Grünen Ohnmacht, seiner Helfershelferin vergeblich ringen. Draußen aber lag Christine, von entsetzlicher Pein zu Boden geworfen, und in ihrem Gesicht begannen Wehen zu kreisen, wie sie noch keine Wöchnerin erfahren hat auf Erden. Die Spinne im Gesicht schwoll immer höher auf und brannte immer glühender durch ihr Gebein. Da war es, Christine, als ob plötzlich das Gesicht ihr platze, als ob glühende Kohlen geboren würden in demselben, lebendig würden. Ihr gramselten über das Gesicht weg, über alle Glieder weg, als ob alles an ihm lebendig würde und glühend gramsle über den ganzen Leib weg. Da sah sie in des Blitzes fahlem Schein, langbeinig, giftig, unzählbar schwarze Spinnchen laufen über ihre Glieder, hinaus in die Nacht, und den Entschwundenen liefen langbeinig, giftig, unzählbar andere nach. Endlich sah sie keine mehr den früheren Folgen. Der Brand im Gesichte legte sich, die Spinne ließ sich nieder, war zum fast unsichtbaren Punkt wieder, schaute mit erlöschenden Augen ihrer Höllenbrut nach, die sie geboren hatte, und ausgesandt zum Zeichen, wie der Grüne mit sich spaßen lasse. Matt, einer Wöchnerin gleich, schlich Christine nach Hause. Wenn schon die Glut so heiß nicht mehr brannte auf dem Gesicht, die Glut im Herzen hatte nicht abgenommen. Wenn schon die matten Glieder nach Ruhe sich sehnten, der Grüne ließ ihr keine Ruhe mehr. Wen er einmal hat, dem macht er es so. Drinnen im Haus aber, da jubelten sie und freuten sich und hörten lange nicht, wie das Vieh brüllte und tobte im Stall. Endlich fuhren sie doch auf, man ging nachzusehen. Schreckensblass kamen die wieder, die gegangen waren, und brachten die Kunde, die schönste Kuh liege tot, die übrigen tobten und wüteten, wie sie es noch nie gesehen hatten. Da sei es nicht richtig. Etwas Absonderliches walte da. Da verstummte der Jubel. Alles lief nach dem Vieh, dessen Gebrüll erscholl über Berg und Tal. Aber keiner hatte Rat. Gegen den Zauber versuchte man weltliche und geistliche Künste. Aber alle umsonst. Ehe noch der Tag graute, hatte der Tod das sämtliche Vieh im Stall gestreckt. Wie es aber hier stumm wurde, so begann es dort zu brüllen und dort zu brüllen. Die da waren, hörten, wie in ihre Stelle die Not gebrochen, wehlich das Vieh seinen Meister zu Hilfe rief in seiner grausigen Angst. Als ob die Flamme aus ihrem Dach schlüge, eilten sie heim, aber Hilfe brachten sie keine. Hier wie dort streckte der Tod das Vieh. Wehegeschrei von Menschen und Tieren erfüllte Berge und Täler, und die Sonne, welche das Tal so fröhlich verlassen, sah in entsetzlichen Jammer hinein. Als die Sonne schien, sahen endlich die Menschen, wie es in den Ställen, in denen das Vieh gefallen war, wimmle von zahllosen schwarzen Spinnen. Diese krochen über das Vieh, das Futter und was sie berührten, war vergiftet, und was lebendig war, begann zu toben, ward bald vom Tode gestreckt. Von diesen Spinnen konnte man keinen Stall, in dem sie waren, säubern. Es war, als wüchsen sie aus dem Boden herauf, konnte keinen Stall, in dem sie noch nicht waren, vor ihnen behüten. Unversehens krochen sie aus allen Wänden, fielen haufenweise von der Diele. Man trieb das Vieh auf die Weiden, man trieb es nur dem Tod in den Rachen. Denn wie eine Kuh auf eine Weide den Fuß setzte, so begann es lebendig zu werden am Boden. Schwarze, langbeinige Spinnen sprossen auf wie schreckliche Alpenblumen, krochen auf am Vieh, und ein fürchterlich wehlig Geschrei erscholl von den Bergen nieder zu Tal. Und alle diese Spinnen sahen der Spinne auf Christines Gesicht ähnlich wie Kinder der Mutter, und solche hatte man noch keine gesehen. Das Geschrei der armen Tiere war auch zum Schloss gedrungen, und bald kamen ihm auch Hirten nach, verkündend, dass ihr Vieh gefallen von den giftigen Tieren, und in immer höherem Zorn vernahm der von Stoffeln, wie Herde um Herde verloren gegangen, vernahm, welche Pacht man mit dem Grünen gehabt, wie man ihn zum zweiten Mal betrogen, und wie die Spinnen ähnlich seien wie Kinder der Mutter, der Spinne in der Lindauerin Gesicht, die mit dem Grünen den Bund gemacht, allein und nie rechten Bericht darüber gegeben. Da ritt der von Stoffeln in grimmem Zorn den Berg hinauf und donnerte die Armen an, dass er nicht um ihretwillen Herde und Herde verlieren wolle. Wie er geschädigt worden, das müssten sie ersetzen. Und was sie versprochen, das müssten sie halten. Was sie freiwillig getan, das müssten sie tragen. Schaden leiden ihretwegen wollte er nicht. Oder leide er, so müssten sie ihn büßen, tausendfältig. Sie könnten sich vorsehen. So redete er zu ihnen, unbekümmert um das, was er ihnen zumutete. Und dass er sie dazu getrieben, fiel ihm nicht ein. Nur, was sie getan, rechnete er ihnen zu. Den meisten war schon aufgedämmert, dass die Spinnen eine Plage des Bösen seien, eine Mahnung, den Pacht zu halten, und dass Christine Näheres darum wissen müsste, ihnen nicht alles gesagt hätte, was sie mit dem Grünen verhandelt. Nun zitterten sie wieder vor dem Grünen, lachten seiner nicht mehr, zitterten vor ihrem weltlichen Herrn. Wenn sie diese befriedigten, was sagte der geistliche Herr dazu? Erlaubte er es? Und hätte dann der keine Buße für sie? So in der Angst versammelten sich die Angesehensten in einsamer Scheuer, und Christine musste kommen und klaren Bescheid geben, was sie eigentlich verhandelt hatte. Christine kam, verwildert, rachedurstig, aufs Neue von der wachsenden Spinne gefoltert. Als sie das Zagen der Männer sah und keine Frauen, da erzählte sie rundheraus, was ihr begegnet, wie der Grüne sie schnell beim Worte genommen und ihr zum Pfand einen Kuss gegeben, den sie nicht mehr geachtet als andere, wie ihr jetzt auf selbigem Fleck die Spinne gewachsen sei unter Höllenpein, vom Augenblick an, als man das erste Kind getauft, wie die Spinne, eben als man das zweite Kind getauft und den Grünen genarrt, unter Höllenwehen die Spinnen geboren in ungemessener Zahl, denn Narren lasse er sich nicht ungestraft, wie es sich fühle in tausendfachen Todesschmerzen. Jetzt wachse die Spinne wieder, die Pein mehre sich, und wenn das nächste Kind nicht des Grünen werde, so wisse niemand, wie grässlich die einbrechende Plage sei, wie grässlich des Ritters Rache. So erzählte Christine, und die Herzen der Männer bebten, und lange wollte keiner reden. Nach und nach kamen aus den angstgepressten Kehlen abgebrochene Laute hervor, und wenn man sie zusammensetzte, so meinten sie gerade, was Christine meinte. Aber kein Einzelner hatte seine Einwilligung gegeben in ihren Rat. Nur einer stund auf und redete kurz und deutlich. Das Beste schiene ihm, Christine totzuschlagen. Sei einmal die tot, so könnte der Grüne an der Toten sich halten, hätte keine Handhabe mehr an den Lebendigen. Da lachte Christine wild auf, trat ihm unter das Gesicht und sagte, er solle zuschlagen, ihr sei es recht. Aber der Grüne wolle nicht sie, sondern ein ungetauftes Kind. Und wie er sie gezeichnet, ebenso gut könnte er die Hand zeichnen, die sich an ihr vergreife. Da zuckte es in des Mannes Hand, der allein geredet. Er setzte sich und hörte schweigend dem Rat der anderen. Und abgebrochen, wo keiner alles sagte, sondern jeder nur etwas, das wenig bedeuten sollte, kam man überein, das nächste Kind zu opfern. Aber keiner wollte seine Hand dazu bieten, niemand das Kind an den Kirchstalden tragen, wo man die Buchen hingelegt hatte. Zum allgemeinen Besten, wie sie meinten, den Teufel zu brauchen, hatte sich keiner gescheut. Aber persönliche Bekanntschaft mit ihm zu machen, begehrte keiner. Da erbot sich Christine willig dazu,
denn hatte man einmal mit dem Teufel zu tun gehabt, so konnte es das zweite Mal wenig mehr schaden. Man wusste wohl, wer das nächste Kind gebären sollte, aber man redete nicht davon, und der Vater desselben war nicht zugegen. Verständigt, mit und ohne Worte, ging man auseinander. Die junge Frau, welche in jener grauenvollen Nacht, wo Christine Bericht vom Grünen brachte, gezagt und geweint hatte, wusste es damals nicht, warum, und erwartete nun das nächste Kind. Die früheren Vorgänge machten sie nicht getrost und zuversichtlich. Eine unnennbare Angst lag auf ihrem Herzen. Sie konnte sie weder mit Beten noch Beichten wegbringen. Ein verdächtiges Schweigen schien sie zu umringen. Niemand sprach von der Spinne mehr. Verdächtig schienen ihr alle Augen, die auf ihr ruhten. Niemand schien ihr zu berechnen die Stunde, in welcher sie ihres Kindes habhaft werden, den Teufel versöhnen könnten. So einsam und verlassen fühlte sie sich gegen die unheimliche Macht um sich. Keinen Beistand hatte sie als ihre Schwiegermutter, eine fromme Frau, die zu ihr stund. Aber was vermag eine alte Frau gegen eine wilde Menge? Sie hatte ihren Mann, der hatte alles Gute wohl versprochen. Aber wie jammerte der um sein Vieh und gedachte so wenig der armen Frau Angst? Es hatte der Priester verheißen zu kommen, so schnell und so früh zu kommen, als man ihn verlange. Aber was konnte begegnen vom Augenblicke an, da man gesandt, bis dass er kam? Und die arme Frau hatte keinen zuverlässigen Boten als den eigenen Mann, der ihr Schutz und Wache sein sollte. Und die arme Frau wohnte dazu noch mit Christine in einem Haus. Und ihre Männer waren Brüder, und keine eigenen Verwandten hatte sie. Als Waise war sie ins Haus gekommen. Man kann sich der armen Frau Herzensangst denken. Nur im Beten mit der frommen Mutter fand sie einiges Vertrauen, das sofort wieder verschwand, sobald sie in die bösen Augen sah. Unterdessen war die Krankheit noch immer da. Sie unterhielt den Schrecken. Freilich, nur hier und da fiel ein Stück, zeigten die Spinnen sich. Aber sobald bei jemand der Schreck nachließ, sobald irgendeiner dachte oder sagte, das Übel lasse von selbst nach, und man sollte sich wohl bedenken, ehe man an einem Kind sich versündige, so flammte auf Christines Höllenpein, die Spinne blähte sich hoch auf, und dem, der so gedacht oder geredet, kehrte mit neuer Wut der Tod in seine Herde ein. Ja, je näher die erwartete Stunde kam, umso mehr schien die Not wieder zuzunehmen, und sie erkannten, dass sie bestimmte Abrede treffen müssten, wie sie des Kindes sicher und sonder fehl sich bemächtigen konnten. Den Mann fürchteten sie am meisten, und Gewalt gegen ihn zu brauchen war ihnen zuwider. Da übernahm Christine, ihn zu gewinnen, und sie gewann ihn. Er wollte um die Sache nicht wissen, wollte seiner Frau zu Willen sein, den Priester holen, aber nicht eilen, und was in seiner Abwesenheit vorgehe, danach wollte er nicht fragen. So fand er sich mit seinem Gewissen ab, und mit Gott wollte er sich durch Messen abfinden, und für des armen Kindes Seele sei vielleicht auch noch etwas zu tun, dachte er. Vielleicht gewinne der fromme Priester es dem Teufel wieder ab, dann seien sie aus dem Handel, hatten das ihre getan, und den Bösen doch geprellt. So dachte der Mann. Und jedenfalls, es möge nun gehen, wie es wolle, so hätte er an der ganzen Sache keine Schuld, sobald er nicht mit selbst eigenen Händen dabei tätig sei. So war die arme Frau verkauft und wusste es nicht, hoffte mit Bangen nach Rettung. Und beschlossen im Rat der Menschen war der Stoß in ihr Herz. Aber was der droben beschlossen hatte, das deckten noch die Wolken, die vor der Zukunft liegen. Es war ein gewitterhaftes Jahr und die Ernte gekommen. Alle Kräfte wurden angespannt, um in den heiteren Stunden das Korn unter das sichere Dach zu bringen. Es war ein heißer Nachmittag gekommen. Schwarze Häupter streckten die Wolken über die dunklen Berge empor.
Ängstlich ums Dach flatterten die Schwalben, und der armen Frau war zu eng und bang allein im Haus, denn selbst die Großmutter war draußen auf dem Acker, zu helfen mit dem Willen mehr als mit der Tat. Da zuckte zweischneidend der Schmerz ihr durch Mark und Bein. Es dunkelte vor ihren Augen. Sie fühlte das Nahen ihrer Stunde und war allein. Die Angst trieb sie aus dem Haus. Schwerfällig schritt sie dem Acker zu. Aber bald musste sie sich niedersetzen. Sie wollte in die Ferne die Stimme schicken, aber diese wollte nicht aus ihrer beklemmten Brust. Bei ihr war ein klein Bübchen, das erst seine Beinchen brauchen lernte, das noch nie auf eigenen Beinen auf dem Acker gewesen war, sondern nur auf der Mutter Arm. Dieses Bübchen musste die arme Frau als seinen Boden brauchen, wusste nicht, ob es den Acker finden, ob seine Beinchen dahin ihn tragen würden. Aber das treue Bübchen sah, in welcher Angst die Mutter war, und lief und lief und stand wieder auf, und die Katze jagte sein Kaninchen, Tauben und Hühner liefen ihm um die Füße, stoßend und spielend sprang sein Lamm ihm nach. Aber das Bübchen sah alles nicht, ließ sich nicht säumen und richtete treulich seine Botschaft aus. Atemlos erschien die Großmutter, aber der Mann säumte. Nur das Fuder wollte er noch ausladen, hieß es. Eine Ewigkeit verstrich. Endlich kam er, und wiederum verstrich eine Ewigkeit. Endlich ging er langsam auf den langen Weg, und in Todesangst fühlte die arme Frau, wie ihre Stunde schneller und schneller nahte. Frohlockend hatte Christine draußen auf dem Acker allem zugesehen. Heiß brannte wohl die Sonne zu der schweren Arbeit, aber die Spinne brannte fast gar nicht mehr, und leicht schien ihr der Gang in den nächsten Stunden. Sie trieb fröhlich die Arbeit und eilte mit dem Heimgehen nicht, wusste sie doch, wie langsam der Bote war. Erst als die letzte Garbe geladen und Windstöße das nahende Gewitter verkündeten, eilte Christine ihrer Beute zu, die ihr gesichert war. So meinte sie. Und als sie heimging, da winkte sie bedeutungsvoll manchem Begegnenden, sie nickten ihr zu, trugen rasch die Botschaft heim. Da schlotterte manches Knie, und manche Seele wollte beten in unwillkürlicher Angst, aber sie konnte nicht. Drinnen im Stübchen wimmerte die arme Frau, und zu Ewigkeiten wurden die Minuten. Die Großmutter vermochte den Jammer nicht zu stillen mit Beten und Trösten. Sie hatte das Stübchen wohl verschlossen und schweres Gerät vor die Tür gestellt. Solange sie allein im Haus waren, war es noch dabei zu sein. Aber als sie Christine heimkommen sahen, als sie ihren schleichenden Tritt an der Türe hörten, als sie draußen noch manch anderen Tritt hörten und heimliches Flüstern, kein Priester sich zeigte, kein anderer treuer Mensch und näher der sonst so ersehnte Augenblick trat, da kann man sich denken, in welcher Angst die armen Frauen schwammen, wie in siedendem Öl, ohne Hilfe und ohne Hoffnung. Sie hörten, wie Christine nicht von der Türe wich. Es fühlte die arme Frau ihrer wilden Schwägerin feurige Augen durch die Tür hindurch, und sie brannten sie durch Leib und Seele. Da wimmerte das erste Lebenszeichen eines Kindes durch die Tür, unterdrückt so schnell als möglich, aber zu spät. Die Türe flog auf von wütendem vorbereiteten Stoß, und wie auf seinen Raub der Tiger stürzt, stürzt Christine auf die arme Wöchnerin. Die alte Frau, die dem Sturm sich entgegenwirft, fällt nieder. In heiliger Mutterangst rafft die Wöchnerin sich auf, aber der schwache Leib bricht zusammen. In Christines Händen ist das Kind. Ein grässlicher Schrei bricht aus dem Herzen der Mutter. Dann hüllt sie in schwarze Schatten die Ohnmacht. Zagen und Grauen ergriff die Männer, als Christine mit dem geraubten Kind herauskam. Das Ahnen einer grausen Zukunft ging ihnen auf, aber keiner hatte Mut, die Tat zu hemmen, und die Furcht vor des Teufels Plagen war stärker als die Furcht vor Gott. Nur Christine zagte nicht. Glühend leuchtete ihr Gesicht, wie es dem Sieger leuchtet nach überstandenem Kampf, Es war ihr, als ob die Spinne in sanftem Jucken ihr liebkose. Die Blitze, die auf ihrem Weg zum Kilchstalden sie umzüngelten, schienen ihr fröhliche Lichter. Der Donner, ein zärtlich Grollen, ein lieblich Säuseln der Rache schnaubende Sturm. Hans, der armen Frau Mann, hatte sein Versprechen nur zu gut gehalten. Langsam war er seines Weges gegangen, hatte bedächtig jeden Acker beschaut, jedem Vogel nachgesehen, den Fischen im Bach abgewartet, wie sie sprangen, und Mücken fingen vor dem einbrechenden Gewitter. Dann juckte er vorwärts, rasche Schritte tat er, einen Ansatz zum Springen nahm er. Es war etwas in ihm, das ihn trieb, das ihm die Haare auf dem Kopf emportrieb. Es war das Gewissen, das ihm sagte, was sein Vater verdiene, der Frau und Kind verrate. Es war die Liebe, die er doch noch hatte zu seinem Weib und seiner Leibesfrucht. Aber dann hielt ihn wieder ein anderes, und das war stärker als das erste. Es war die Furcht vor den Menschen, die Furcht vor dem Teufel und die Liebe zu dem, was dieser ihm nehmen konnte. Dann ging er wieder langsamer, langsam wie ein Mensch, der seinen letzten Gang tut, der zu seiner Richtstätte geht. Vielleicht war es auch so, weiß doch gar mancher Mensch nicht, dass er den letzten Gang tut. Wenn er es wüsste, er täte ihn nicht, oder anders. So war es spät geworden, ehe er auf Sumiswald kam. Schwarze Wolken jagten über den Münneberg her, schwere Tropfen fielen, vermengten im Staub und dumpf begann das Glöcklein im Turm die Menschen zu mahnen, dass sie denken möchten an Gott und ihn bitten, dass er sein Gewitter nicht zum Gericht werden lasse über sie. Vor seinem Haus stand der Priester, zu jeglichem Gang gerüstet, damit er bereit sei, wenn sein Herr, der über seinem Haupt daherfuhr, zu einem sterbenden oder einem brennenden Haus oder sonst wohin ihn rufe. Als er Hans kommen sah, erkannte er den Ruf zum schweren Gang, schürzte sein Gewand und sandte Botschaft zu seinem läutenden Küster, dass er sich ablösen lasse am Glockenstrang und sich einfinde zu seinem Begleit. Unterdessen stellte er Hans einen Labetrunk vor, so wohltätig nach raschem Lauf in schwüler Luft, dessen Hans nicht bedürftig war, aber der Priester ahnte die Tücke des Menschen nicht. Bedächtig labte sich Hans. Zögernd fand der Küster sich ein und nahm gerne teil an dem Trank, den Hans ihm bot. Gerüstet stand vor ihnen der Priester, verschmähend jeden Trank, den er zu solchem Gang und Kampf nicht bedurfte. Er hieß ungerne von der Kanne weggehen, die er aufgestellt. Ungerne verletzte er die Rechte des Gastes, aber er kannte ein Recht, das höher war als das Gastrecht. Das säumige Trinken fuhr ihm zornig durch die Glieder. »Er sei fertig«, sagte er endlich. Eine bekümmerte Frau harre, und über ihm sei eine grauenvolle Untat. Und zwischen der Frau und der Untat müsste er stehen mit heiligen Waffen. Darum sollten sie nicht säumen, sondern kommen. Droben werde wohl noch etwas sein für den, der den Durst hier unten nicht gelöscht. Da sprach Hans, der harrenden Frau Mann, es eile nicht so sehr, bei seiner Frau gehe jede Sache schwer. Und sogleich flammte ein Blitz in die Stube, dass alle geblendet waren, und ein Donner brach los überm Haus, dass jeder Pfosten im Haus, jedes Glied im Haus bebte. Da sprach der Küster, als er seinen Segenspruch vollendet,
»Hört, wie es macht draußen, und der Himmel hat selbst bestätigt, was Hans gesagt, dass wir warten sollen. Und was nützte es, wenn wir gingen? Lebendig kämen wir doch nimmer hinauf. Und er selbst hat ja gesagt, dass es bei seiner Frau nicht eine solche Eile habe.«
Und allerdings strömte ein Gewitter daher, wie man in Menschengedenken nicht oft erlebt. Aus allen Schlünden und Gründen stürmte es heran, stürmte von allen Seiten, von allen Winden getrieben über Sumiswald zusammen, und jede Wolke war zum Kriegsheer, und eine Wolke stürmte an die andere, eine Wolke wollte der anderen leben, und eine Wolkenschlacht begann, und das Gewitter stund,
und Blitz auf Blitz ward entbunden und Blitz auf Blitz schlug zur Erde nieder, als ob sie sich einen Durchgang bahnen wollten durch der Erde Mitte auf der Erde andere Seite. Ohne Unterlass brüllte der Donner, zornesvoll heulte der Sturm, geborsten war der Wolken Schoß, Fluten stürzten hernieder. Als so plötzlich und gewaltig die Wolkenschlacht losbrach, da hatte der Priester dem Küster nicht geantwortet, aber sich nicht niedergesetzt, und ein immer steigendes Bangen ergriff ihn, ein Drang kam ihn an, sich hinauszustürzen in der Elemente toben, aber seiner Gefährten wegen zauderte er. Da ward ihm, als höre er durch des Donners schreckliche Stimme eines Weibes markdurchschneidenden Weheruf. Da ward ihm plötzlich der Donner zu Gottes schrecklichem Scheltwort seiner Säumnis. Er machte sich auf, was auch die beiden anderen sagen mochten. Er schritt, gefasst auf alles, hinaus in die feurigen Wetter, in des Sturmes Wut, der Wolkenfluten. Langsam, unwillig, kamen die beiden ihm nach. Es sauste und brauste und toste, als sollten diese Töne zusammenschmelzen zur letzten Posaune, die der Welten Untergang verkündet. Und feurige Garben fielen über das Dorf, als sollte jede Hütte aufflammen. Aber der Diener dessen, der dem Donner seine Stimme gibt und den Blitz zu seinem Knecht hat, hat sich vor diesem Mitknecht des gleichen Herrn nicht zu fürchten. Und wer auf Gottes Wegen geht, kann getrost Gottes Wettern das Seine überlassen. Darum schritt der Priester unerschrocken durch die Wetter dem Kilchstalden zu. Die geweihten heiligen Waffen trug er bei sich, und bei Gott war sein Herz. Aber nicht im gleichen Mut folgten ihm die anderen, denn nicht am gleichen Ort war ihr Herz. Sie wollten nicht den Kilchstalden hinab, nicht in solchem Wetter, nicht in später Nacht, und Hans hatte noch einen besonderen Grund, warum er nicht wollte. Sie baten den Priester, umzukehren, auf anderen Wegen zu gehen. Hans wusste nähere, der Küster bessere. Beide warnten vor den Wassern im Tal, der aufgeschwollenen Grüne. Aber der Priester hörte nicht, achtete ihre Rede nicht. Von einem wunderbaren Drang getrieben, eilte er auf den Flügeln des Gebetes dem Kilchstalden zu. Sein Fuß stieß an keinen Stein, sein Auge ward durch keinen Blitz geblendet. Bebend und weit hinter ihm, gedeckt, wie sie meinten, durch das Heiligste, das der Priester selber trug, folgten Hans und der Küster ihm nach.